Schönen guten Morgen. Zunächst einmal würde ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken für eure Gebete, für eure Anteilnahme, für all die Segenswünsche, die wir empfangen haben in dieser Zeit und auch für alle Geschenke. Und wir freuen uns ganz, ganz, ganz tief, dass wir heute wieder hier sein dürfen bei euch. Und wir haben auch Postkarten mitgebracht, wo auch ein Bild unseres Sohnes drauf ist. Und gerne könnt ihr auf uns zukommen und ihr bekommt die dann. Und ich freue mich, dass ich euch heute dienen darf im Worte Gottes. Lasst mich euch erzählen von einer sehr interessanten Frau mit dem Namen Frances Ridley Havergal. In 3 Tagen, das heißt am Mittwoch, würde sie ihren 175. Geburtstag feiern. Sie ist nämlich am 14. Dezember 1836 in England geboren. Ich gebe zu, das ist schon ziemlich lange her. Aber sie war wirklich eine sehr interessante Frau. Interessant in der Hinsicht, dass sie sehr, sehr hochbegabt war. Sehr intelligent. Mit 2 Jahren konnte sie schon besseres Englisch sprechen als so manch Erwachsener. Mit 3 Jahren konnte sie ohne Probleme lesen. Bevor sie 14 Jahre alt wurde, konnte sie einige Sprachen. Also Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, dann noch Griechisch, Hebräisch und Lateinisch. So, ja. Und sie hatte auch wirklich eine Begabung für Poesie. Bereits mit 7 Jahren hat sie gute Gedichte geschrieben. Während ihres Lebens hat sie ganze Bände gefüllt von Poesie. Und diese Gedichte, die sie geschrieben hat, die brachten ihr auch große Anerkennung. Eine Zeit lang lebte sie sogar in Deutschland und auch hier fand ihre Poesie Anerkennung. Sie arbeitete eigentlich als Gouvernante, aber ihre eigentliche Leidenschaft war das Schreiben, das Musizieren. Und ihre Gedichte wurden auch gedruckt, wurden auch verkauft. Alles in allem könnte man sagen, diese junge Frau, die hatte Erfolg auf der ganzen Linie. Alles schien ihr einfach zuzufallen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. In den 1870er Jahren plötzlich schien sich das Blatt zu wenden. Ganz unerwartet liefen die Dinge plötzlich anders. Es fing damit an, dass ihre Eltern starben. Und sie hatte ja niemanden, der sich ihrer annehmen würde, denn sie war ihr Leben lang ledig. Und plötzlich ging ihr Verleger Konkurs. Und in einer Nacht wurde durch einen Brand ihre monatelange Arbeit. Und wie hatte sie monatelang daran geschuftet, an ihrer großen Liedersammlung. Und in einem Brand war alles dahin. Wie hat sie sich wohl gefühlt? Aber das ist noch nicht alles. Als sie einen Wanderausflug machte in die Schweiz, kam sie zurück mit Typhusfieber und lag 8 Monate lang krank. Aber auch das ist nicht alles, denn danach zog sie sich eine Bauchfellentzündung zu und der Arzt verkündigte ihr die Nachricht, sie werden sterben. Frances, wie gehst du mit all dem um, was du erlebst? Was meint ihr, wie ist sie mit diesem Leid in ihrem Leben umgegangen? Was hat sie getan? Ich verrate euch, alle von euch, die ihr hier sitzt, könnt wissen, wie sie damit umging. Warum? Schlagt doch nochmal das Lied auf, das wir gerade gesungen haben. Lied 218. Schlagt das doch nochmal auf. Ich lese es euch nochmal vor. Wie ein Strom von oben, aus der Herrlichkeit, fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit, tiefer, reicher, klarer, strömt er Tag und Nacht mit unwiderstehlich wunderbarer Macht. Friede meines Gottes, tiefe, stille, tiefe Ruhe, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Strömt der Friede Gottes über mich dahin, müssen alle finsteren Mächte von mir fliehen. Seine Fluten tragen Hast und Sorgen fort, Friede meines Gottes, selger Ruheort. Wechselt auch hienieden Licht und Schatten ab, strahlt doch meine Sonne warm auf mich herab, wunderbar getragen von der Friedensflut. Sing ich froh dem Ewigen, Herr, wie hab ich's gut. In dir ist verborgen stille tiefe Ruh, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Und wenn ihr jetzt mal hinten nachschaut, wer dieses Lied komponiert hat, dann werdet ihr den Namen finden, Francis Ridley Havergal. Hätten wir nicht ein Trauerlied erwartet? Hätten wir nicht ein Klagelied erwartet? Francis, was tust du? Francis, wie kann es sein, dass du all diese Dinge erlebst und ein Lied über Frieden komponierst? Francis, hast du deine Schwierigkeiten vergessen? All das, was du durchgemacht hast? Wie kann es sein, dass du ein Lied über Frieden komponierst? Und wäre Francis heute hier, würde sie sagen, die Antwort ist eine ganz einfache. Ich habe diesen Frieden. Ich kenne diesen Frieden. Und ich bin heute hier, euch diesen Frieden zu verkündigen. Es ist ein Frieden, der dein Herz regiert. Es ist ein Friede, den dir die Welt nicht geben kann. Es ist ein Friede, der all dein Verstand übersteigt. Es ist ein Friede, der ewig währt. Und es ist auch kein Friede, der bloße Theorie bleibt. Es ist ein Friede, der tief in dein Leben hineingreift, inmitten deines Alltages, der dich hindurchträgt durch alles Leid. Und was würdest du antworten, wenn ich dich heute Morgen frage, ob du diesen Frieden kennst? Hast du diesen tiefen Frieden? Ich weiß, du lebst in einem friedlichen Land, wo du in Ruhe und Sicherheit bist. Der Krieg ist seit über 50 Jahren vorbei. Aber du kommst auch vielleicht gut zurecht mit den Menschen in deinem Umfeld. Hast keinen großen Streit, wie wir es in diesem Anspiel gesehen haben. Aber ich frage dich, hast du diesen tiefen Frieden, von dem Francis hier schreibt? Wir versuchen in der Weihnachtszeit so eine Art Harmonie herzustellen, mit Dekoration und Kerzen und Gebäck und ein Familientreffen, nettes Beisammensein. Das magst du vielleicht auch alles haben, aber hast du den Frieden, von dem Francis hier singt? Mein Gebet ist, dass du heute durch die Gnade Gottes erkennst, was dir wahren Frieden gibt. Wir haben die deutsche Übersetzung von diesem Lied. Im Original, das heißt im Englischen, lautet der Refrain, der Chorus, den sie geschrieben hat, eigentlich so. Ich lese ihn euch mal vor. Die Herzen, die fest auf Gott ruhen, sind völlig gesegnet. Sie finden, wie er es versprach, perfekten Frieden und Ruhe. Ich lese noch einmal. Die Herzen, die fest auf Gott ruhen, sind völlig gesegnet. Sie finden, wie er es versprach, perfekten Frieden und Ruhe. Ich verrate euch was, diesen Chorus, den hat Francis sich nicht ausgedacht. Den hat sie in Wirklichkeit bei einem anderen Lied abgeguckt. Francis kannte die Bibel nämlich sehr, sehr gut. Um genauer zu sein, sie kannte fast das ganze Neue Testament auswendig. Dazu alle Psalmen und sie hatte noch ein Lieblingsbuch in der Bibel, nämlich das Buch des Propheten Jesajas und auch das kannte sie auswendig. Und sie hatte, als sie dieses Lied komponierte, diesen Chorus schrieb, einen besonderen Textabschnitt vor Augen. Und den finden wir in dem Buch, ihrem Lieblingsbuch, dem Propheten Jesaja, Kapitel 26. Lasst uns aufstehen, wenn ich uns die Worte Gottes vorlese. Kapitel 26. Ich möchte mich heute auf Vers 3 und 4 konzentrieren, aber ich lese uns auch die zwei Verse zuvor. Bei meiner Bibel ist dieser Text überschrieben mit dem Wort Loblied der Erlösten zur Verherrlichung Gottes. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Und jetzt kommt's, der Chorus. Ein festes Herz bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Amen. Dürft euch setzen. Dieser kurze Text inspirierte Francis, diesen Chorus zu schreiben. Und dieser kurze Text, der gibt uns Antwort auf vier Fragen. Die erste Frage ist, was ist das eigentlich wie ein Frieden, über den Francis schreibt und ich hier die ganze Zeit rede? Was ist das wie ein Friede? Zweitens, wer gibt uns denn diesen Frieden? Woher bekommen wir ihn? Drittens, wie empfange ich dann diesen Frieden? Ganz praktisch. Und viertens dann, wie stark ist dieser Friede? Erstens, was wäre ein Friede? Zweitens, wer gibt diesen Frieden? Drittens, wie empfängt man diesen Frieden? Und viertens, wie stark ist dieser Friede? Auf all das gibt uns dieser kurze Abschnitt eine Antwort. Was ist das wie ein Friede? Was ist das wie ein Friede, von dem Francis uns hier schreibt und ich die ganze Zeit hier rede? Ich lese noch einmal Vers 3. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass hier eine Wiederholung im Text vorkommt. Hier heißt es, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden. Die Antwort also, um was für einen Frieden es sich hier handelt, ist, es handelt sich hier um Frieden, Frieden. Warum wird denn hier Frieden, Frieden gesagt? Warum kommt das hier doppelt vor? Luther hat das übrigens nicht gemacht. Das steht dort im Grundtext, aber er hat es weggelassen. Da steht Friede, Friede. Im Grundtext steht da Shalom, Shalom. Was soll Friede, Friede sein? Warum doppelt gemoppelt? Wisst ihr, wenn die Hebräer, ich hatte nur eine 3 in Hebräisch, Francis konnte es viel, viel besser als ich, wenn die Hebräer aber eine Sache zweimal schreiben, zweimal wiederholen, dann drücken die damit aus, dass es etwas ganz Tiefes, etwas ganz Wichtiges ist, etwas, was größer ist als normal. Zum Beispiel in Genesis 14 lesen wir von einer tiefen Grube. Wir Deutschen würden sagen, tiefe Grube. Die Hebräer sagen einfach, Grube, Grube. Das ist eine tiefe Grube. Das ist eine grobe Grube. Und vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen im Neuen Testament, wenn Jesus bestimmte Worte spricht, dann sagt er vorher was? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Er wiederholt es. Wahrlich, wahrlich. Warum? Weil er sagt, das, was ich euch jetzt sage, ist wirklich wahr. Das ist nicht einfach nur wahrlich, es ist wahrlich, wahrlich. Es ist wirklich wahr. Ihr könnt euch darauf verlassen. Das, was ich euch sage, ist wirklich wichtig. Es ist tief. Und dieser Friede, von dem hier die Rede ist, den Francis kannte, ist Friede, Friede. Es ist kein halber Friede. Es ist ganzer Friede. Und deswegen kann auch die King James Bibel, das heißt die englische Bibel, die Francis hatte, übersetzen mit perfekten Frieden. Das heißt, eigentlich steht da nicht perfekter Friede, aber weil man es zweimal wiederholt, wissen die Hebräer, damit ist gemeint perfekter Friede, vollkommener Friede. Und deswegen singt sie auch in ihrem Chorus, die Herzen, die fest auf Gott ruhen, sind völlig gesegnet. Sie finden, wie er es versprach, perfekten Frieden. Kennst du diesen perfekten Frieden? Es ist vollkommener Frieden. Es ist tiefer Friede. Und wenn ich sage, dass es perfekten Frieden gibt, dann wissen wir auch, dass es einen nicht perfekten Frieden gibt, einen halben Frieden, einen oberflächlichen Frieden. Und ich sage euch, die Welt ist voll von diesen oberflächlichen, falschen Frieden. Egal, wo ihr hingeht, wird er gelebt und er wird angeboten. Leute besuchen Yogakurse, Meditation, um inneren Frieden zu finden. Überall findest du 7 Tipps, um den inneren Frieden zu finden. Bei Rossmann findest du Entspannungs-CDs, die dir angeblich Frieden bringen sollen. Du kannst auf www.friedenfinden.de gehen. Bin ich gestern. Ich sage euch, ich habe da keinen Frieden gefunden. Denn der einzige Tipp, der mir gegeben wurde, ist, es gibt da keinen den Weg. Es gibt viele Wege. Ein Weg ist, dass ich einfach mal ein bisschen positiver denke. Ich kann dir sagen, diese Dinge, die helfen dir vielleicht kurzweilig, um irgendwie Stress zu überwinden oder dein Burnout-Syndrom zu vermeiden. Aber das bringt dir keinen wahren Frieden. vorletzte Woche, wollte ich mein Auto von der Werkstatt abholen. Und dann bin ich mit der U-Bahn in Berlin gefahren. Und dann sah ich da ein Werbeplakat, ja. Da stand irgendwie sowas Ähnliches wie, suchen Sie wahren Frieden oder suchen Sie inneren Frieden. Und ich dachte, oh, was kommt jetzt? Und dann stand da, ja, ein Hund bringt Ihnen diesen Frieden. Na klar, ein Hund kann dich friedlicher machen und vielleicht auch ruhig machen oder so. Aber ein Hund bringt dir keinen wahren Frieden. Keinen Frieden. Auch keine Katze, wenn du die Liebe hast. Auch kein Partner, auch kein Familienmitglied, kein enger Freund, kein teurer Urlaub, kein Spaziergang im Wald, auch kein Drogenrausch, kein neues Auto, keine Affäre, keine neue Liebe, kein entspanntes Hobby und kein Wellnessprogramm dieser Welt bringt dir wahren Frieden. Das führt uns zu der Frage, wer gibt uns jetzt diesen Frieden? Wer hat diesen Frieden? Die Leute fragen, was bringt mir Frieden? Aber ich sage euch was, liebe Gemeinde, diese Frage ist schon falsch gestellt. Die Frage sollte nicht lauten, was bringt mir Frieden? Die Frage sollte lauten, wer bringt mir Frieden? Es geht nicht um etwas, es geht um jemand. Die zweite Frage lautet also, wer bringt mir Frieden? Der Text gibt uns die Antwort. Hier heißt es, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Wer ist du? Vers 4 sagt uns, vertraut auf dem Herrn alle Zeit. Denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Der Prophet Jesaja, der diese Zeilen aufgeschrieben hat, war ein Prophet. Und er konnte sehen, er hat von Gott gehört, wer diesen wahren Frieden bringt. Denn Jesaja lebt in einer Zeit von großer politischer Unruhe, Verzweiflung. Und inmitten dieser Zeit schreibt dieser Jesaja ein Lied über den Frieden, der kommt. Und er wusste von wo und von wem dieser Friede kommt. In Jesaja 9, ihr kennt alle diese Verse. Da heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und da heißt, Wunderrat, Gott hält, ewig Vater und Friedefürst. Jesaja wusste genau, von wem diese Friede kommt. Nicht von irgendetwas, sondern von jemandem. Und sein Friedensreich wird kein Ende sein. Auf seinen Schultern ruht dieser Friede. Und du findest ihn bei niemandem sonst. Es ist ein Strom von oben, aus der Herrlichkeit. Kein Mensch kann ihn produzieren. Kein Mensch kann ihn schaffen. Er kann noch so viele Kerzen anzünden, wie er will. Kennst du diesen Frieden? Und wenn du den Frieden nicht kennst, dann hat das etwas damit zu tun, dass du den Friedenfürst nicht kennst. Jesus stand einmal vor der Stadt Jerusalem und hat gesagt, oh, wenn du doch heute nur erkanntest, wer dir Frieden bringt, was dir zum Frieden dient, aber heute ist es deinen Augen verborgen. Wie bringt Jesus Frieden? Auch das sagt uns Jesaja in Kapitel 53. Er sagt, dieser Mann kommt, dieser Friedefürst. Er kommt und dann sagt er, doch er, dieser Friedefürst, war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Friede mit Gott. Friede mit Menschen, Frieden in dir selbst findest du nur in den Wunden und in den Tod dieses Friedenfürstes. Nur in Christus allein. Und deswegen kann Jesus zu seinen Jüngern sagen, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Als Jesus am Kreuz starb, übergab er seinen Geist seinem Vater. Seine Kleider hinterließ er den Soldaten. Seine Mutter übergab er an Johannes. Sein Leib wurde Josef Arimathäa hinterlassen. Aber seinen Frieden hinterließ er euch. Sein Jünger, sein Nachfolger, die, die ihn vom Herzen lieben. Das führt uns zur nächsten Frage. Wer empfängt denn diesen Frieden? Diesen Frieden, diesen perfekten Frieden, diesen vollkommenen Frieden? Auch der Text sagt uns das. Hier heißt es, einen festen Herzen bewahrst du den Frieden. Weil es auf dich vertraut. Frances erklärt das gut in ihrem Chorus, indem sie sagt, die Herzen, die fest auf Gott ruhen, sind völlig gesegnet. Sie finden, wie er es versprach, perfekten Frieden und Ruhe. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du dich so schwach gefühlt hast, dass du deinen Arm um jemand anderen legen musstest, weil du weißt, sonst liegst du bald am Boden, weil du dich nicht mehr selber tragen kannst. Du musst dich abstützen, oder besser gesagt, jemand anderes muss dich stützen. Wir tun das, wenn wir realisieren, dass unsere Kraft nicht mehr reicht. Und ein festes Herz und auf Gott zu ruhen, bedeutet, dass man sich ihm ganz anvertraut. Dass ich mit allem, was ich bin und habe, mich auf ihn werfe, mich auf ihn stütze. Aber dieses Bild bei einem Freund sich anlehnen, das drückt noch nicht mal drastisch genug aus, was dieser Text eigentlich meint. Ich versuche es mit einem anderen Beispiel zu erklären. Im Jahre 1756 verließ das Schiff Royal George den Hafen mit ungefähr 1000 Menschen an Bord. Dieses Schiff verunglückte allerdings. Das war die größte Schiffskatastrophe in den britischen Gewässern, die es je gab, ohne Kriegseinwirkung. Nicht mal ein Drittel der Menschen überlebte. Das steckt heute noch bei ganz vielen Schiffsfahrern in den Knochen, in England, heute noch. Und da waren noch viele Kinder an Bord. Und wisst ihr, was das Heftige dieser Geschichte ist? Nur ein einziger kleiner Junge überlebte. Von diesen ganzen Kindern. Und wisst ihr wie? Irgendwie war ein Schaf auf diesem Schiff. Und dieser kleine Junge ergriff dieses Schaf an dem Fell. Und dieses Schaf schwamm und brachte ihn sicher ans Ufer. Und das ist das, was dieser Text meint. Du klammerst mit all deiner Kraft an Jesus, den Lamm Gottes, weil du weißt, er ist deine einzige Hoffnung, deine einzige Sicherheit, dein einziger Garant dafür, dass du ans sichere Ufer kommst. Du weißt, ohne ihn bist du verloren, völlig ewig verloren. Und ich frage dich, hast du Jesus als dieses Rettungslamm erkannt, an den du klammerst mit all deiner Kraft und den du nicht loslässt, komme, was wolle, weil du weißt, das wäre dein Ende? Hast du Jesus so lieb gewonnen, dass du ihn umarmst, ergreifst und niemals loslassen willst? Oh, dann fließt dir der Frieden zu. Ein Friede, der all deinen Verstand übersteigt. Alles andere bricht weg, aber dieser Fels, der bleibt. Gott verspricht dir nicht einen Frieden im Sinne von Abwesenheit von Leid, sondern er verspricht dir einen Frieden seiner Anwesenheit inmitten des Leides. Und ja, der Tag wird kommen, wo er jede Träne abwischen wird, aber hier in diesem Leben trägt er uns durchs Leid hindurch. Er ist dieses Lamm, das uns durch alle Stürme unseres Lebens hindurchbringt zum sicheren Ufer unserer Rettung. Und hier sind Menschen mitten unter uns, die haben die geliebtesten Personen in ihrem Leben verloren. Aber ihren Frieden, den haben sie nicht verloren. Hier sind Menschen unter uns, die haben die schlimmsten Krankheiten diagnostiziert bekommen. Aber ihr Friede ist ungetrübt. Im Gegenteil, er wächst noch. Oh, das kann die Welt nicht verstehen. Das ist ein Friede, den die Welt nicht kennt und nicht geben kann. Dieser Friede fließt tiefer, klarer, von oben herab. Und wer auf diesen Felsen Jesus Christus baut, der wird von keinen Sturm und keinen Wellen erschüttert werden. Das führt uns zur letzten Frage: Wie stark ist denn dieser Friede? Wie robust ist dieser perfekte Frieden? Geld, Besitz, Gesundheit, Menschen, Schönheit, Kraft, alles vergeht, aber dieser Fels, der bleibt. Wir lesen hier in Vers 4, er ist der Fels der Ewigkeiten. Und wir lesen in Vers 3, du bewahrst ihnen den Frieden. Wisst ihr, das ist eigentlich im Hebräischen ein militärischer Begriff. Das meint so viel wie, dass da Wächter sind vor einem Tor, die den Eingang bewachen. Gott bewahrt deinen Frieden. Er ist der Garant für deinen Frieden, nicht die Umstände. Dein Friede sitzt auf dem Thron und niemand kann dich von diesem Thron schubsen. Paulus kannte diesen Frieden, indem er sagte, sorgt euch um nichts in Philipper 4, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt kommt's, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott bewahrt deinen Frieden. Da, wo du es nicht mehr gedacht hättest, dass es möglich wäre, dass du in dieser Situation Frieden hast. Doch er bewahrt deinen Frieden. Gottes Stärke ist der Garant für deinen Frieden. Er ist der Fels. Ihr wisst, dass die Israeliten in der Wüste von einem Fels getränkt wurden. Da kam ein Strom aus einem Fels. Und ich sag dir, nur wenn du erkennst, dass Jesus Christus der Fels ist, der derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, dass er steht in allen Schwierigkeiten deines Lebens und dass er treu ist und bleibt und immer sein wird, dann fließt dir aus diesem Fels der Friedensstrom zu. Aus dem Fels kommt der Friedensstrom. Als ich frischer Christ war, und ich komme aus Lübeck, das heißt vom Meer, ich bin Norddeutscher, und da bin ich oft spazieren gegangen am Strand, am Steilufer. Und da haben die Wellen geschlagen. Und ich bin immer bis zu einem bestimmten Punkt gegangen, nämlich wo ein Stein lag. Und in diesem Stein war etwas eingraviert. Und zwar Psalm 93, Vers 1. Und da heißt es, die Wasserwogen im Meer sind groß und grau und mächtig. Aber der Herr in der Höhe ist größer. Könnt ihr Amen dazu sagen? Amen. Und hast du schon mal beobachtet, wenn du am Meer stehst, wie die Wogen und die Stürme und das Wasser gegen diese Steine schlagen? Aber dieser Fels, er steht. Der Fels in der Brandung, er steht in Ruhe. Und niemand und nichts kann ihn davon abbringen. Jesus ist dieser Fels. Und nichts sonst. Und wer ist es, der Petrus, als er sank, wieder rausgerissen hat und festhielt? Und vielleicht fühlst du dich so, dass du untergehst und untergehst, aber dein Fels erhält dich. Der Friede, den Jesus Christus dir gibt, ist, und wanderte ich auch im finsteren Tal, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Der Friede ist nicht, dass es kein finsteres Tal gibt. Der Friede ist, dass du inmitten des finsteren Tales weißt, er ist bei dir. Das heißt, Friede kommt zu dir, wenn du zufrieden bist mit Christus. Wenn er genug ist für dich, wenn du alles in ihm findest und er reicht für dich. Und dann kannst du singen, solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Liebe glühen. Und wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Kennst du diesen Frieden? Kennst du ihn? Wenn nicht, dann liegt es daran, dass du den Friedefürst nicht kennst. Oh, komm zu ihm. Vertrau dich ihm an. Stütz dich auf ihn. Werf dich mit allem, was du bist, auf diesen Fels. Er trägt dich durch in alle Ewigkeit. Er ist der Fels der Ewigkeiten. Er ist das Lamm, das dich durchträgt durch alle Stürme des Lebens. Friede hat der, der Gott kennt. Und deswegen sagt Jesaja in seinem Buch zweimal, es gibt keinen Frieden für die Gottlosen. Und wenn du heute hier bist und Jesus Christus nicht kennst, dann komm zu ihm. Vertrau dich ihm an. Umarme ihn. Klammere dich an ihn und lass ihn nicht los, sondern bleibe bei ihm und er hält dich. Hast du Unruhe in dir? Leidest du unter den Last deiner Sünde? Hast du Angst vor der Zukunft? Hast du vielleicht sogar Angst vor dem Sterben? Hast du schlaflose Nächte? Sehnst du dich nach wahren Frieden? Der wahre Friede ist eine Person und keine Sache. Der wahre Friede ist Jesus Christus, der Friedefürst. Er schenkt dir Friede, der über dieses Leben hinausgeht und ewig sein wird. 2. Thessalonicher 3, Vers 16. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Amen.